Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm.
Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es uns um ein Thema, das ich mehrmals in der Woche gefragt werde, und zwar um die Rolle von Kalium. Kalium spielt eine sehr große Rolle in der Medizin, in der Physiologie der Zelle. Und Kalium ist meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Mineral, vor dem gleichzeitig auch viel zu viel Angst besteht. Und mit diesen Fehleinschätzungen aus meiner Perspektive will ich in diesem Video ein bisschen da meine Position darlegen. Bleibe dran, es wird interessant. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Herzheilkunde. Mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Ja, ich will mich diesem Thema erstmal allgemein näher, sozusagen aus einem großen Blickwinkel heraus. Und zwar mal ein Gedanke vorweg. Für mich ist das, was wir hier erleben auf der Welt, also das, was wir sehen können, das, was wir anfassen können, das, was wir messen können, beispielsweise im Bereich der Medizin, das können wir auch verstehen als Ausdruck von großen Weltenkräften. In diesem Sinne habe ich auch mein Einleitungskapitel meines neuen Buches verfasst, wo ich über die Kraftfelder der Hormone spreche, mein neues Buch, welches in wenigen Tagen erscheinen wird, Herzgesundheit, Hormone und Hingabe. In diesem Buch gehe ich ein auf Männer und Frauen, auf ihre Besonderheiten und entwickle das Ganze wirklich aus den großen polaren Gedanken heraus, des Männlichen und Weiblichen, was aber weit über das, was wir als Geschlechtlichkeit kennen, hinausgeht. Und wir lernen in diesem Buch kennen, wirklich diesen großen Bogen, vor dem das Ganze zu sehen ist. Also das wird in wenigen Tagen erscheinen und ich freue mich, wenn auch du dich dafür interessierst, für dieses Thema. Gut, aber kommen wir zurück zum Thema Kalium. Also so wie ich in dem Buch eben Hormone als Kraftfelder beschreibe, so will ich auch jetzt sagen, ja, auch das Kalium ist im Grunde auch physischer Ausdruck oder physischer Abglanz eines großen Kraftfeldes. Und zwar eines Kraftfeldes, was eben bis hineingeronnen ist, eben in das Element, in die elementare Ebene hinein, was eben nicht mehr verlebendigt ist wie in der Pflanzenwelt oder durchseelt ist wie in der Tierwelt. Dieses Kalium, wenn wir uns dem jetzt nähern wollen und uns als erstes fragen, aha, wo kommt denn viel Kalium vor? Dann werden wir sehr schnell aufmerksam darauf, dass das Kalium vor allem in der Pflanzenwelt vorkommt. Kalium ist ein Mineral der Pflanzenwelt. Die Pflanzen sind ungeheuer kaliumreich. Ich habe das hier einmal herausgesucht. Ungefähr pro 100 Gramm Gemüse enthält Spinat 558 Milligramm Kalium. Das ist eine ganz schön ordentliche Menge. Kartoffeln 429 Milligramm Kalium. Tomaten immerhin auch noch 237 Milligramm Kalium. Aber zum Beispiel Mangold auch 379 Milligramm Kalium. Und ganz konkret Bananen etwa enthalten 500 bis 600 Milligramm Kalium pro Banane. Das ist natürlich sehr stark abweichend, wie groß das ist, meinen wir jetzt die Banane, wie groß, wie klein sie ist und so weiter und wie die Herkunftsbedingungen waren und so. Aber so im Wesentlichen können wir sagen, boah, also nehmen wir mal an, Spinat, 558 Milligramm Kalium in 100 Gramm und 100 Gramm ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist schon echt eine Hausnummer. Wir sehen von daher, dass Kalium ist vor allen Dingen eben ein Mineral, das eben, wie gesagt, in der Pflanzenwelt vorkommt und in der Tierwelt, und zwar dort, wo wir es mit Nervenaktionspotenzialen dann auch zu tun haben und wo wir es mit Muskulatur zu tun haben, wo wir es mit einer ganz anderen Art der Erregungsausbreitung zu tun haben, also auf zellulärer Ebene, da kommt dann ein weiteres Mineral hinzu, und zwar das Natrium. Kalium und Natrium sind in gewisser Weise Gegenspieler. Das Natrium ist ein Mineral, wenn wir uns das einmal vor Augen führen, das wird zum Beispiel am meisten deutlich in den Salzseen, wo eben jetzt eigentlich eine Situation ist, nämlich eine wässrige Situation, die ja eigentlich ungeheuer lebentragend ist. Diese erstarrt gewissermaßen unter der Kraft des Natriums. Und so wird eben, wenn wir zu viel Natrium haben, wird das Milieu lebensfeindlich. So sehen wir auch ganz häufig, wenn wir das entsprechend dann untersuchen in der Vollblutmineralienanalyse, dass Kalium und Natrium sich gegenläufig verhalten. Das Natrium, das Salz, war eine Substanz, die vor Tausenden von Jahren oder ja auch noch vor 1000 Jahren, auch noch vor 500 Jahren, extrem wertvoll war für den Organismus. Wir verlieren Natrium zum Beispiel beim Schwitzen. Wir verlieren etwas Natrium auch immer über die Niere. Und der Körper hat viele Mechanismen entwickelt, vor allen Dingen in der Niere, um das Natrium zurückzuhalten. Weil wir brauchen, gerade eben auch für die Muskelkraft, für die Nerventätigkeit, brauchen wir Natrium. So hat eben die Evolution hier diverse Mechanismen entwickelt, das Natrium zurückzuhalten im Organismus. Das hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit die Menschen hungrig waren nach Natrium. Und das ist auch aus der alten Perspektive absolut nachvollziehbar. Und so entstanden dann auch die großen Salzorte, ja, Salzburg, Salzgitter. Das sind Orte, an denen Salz gefunden wurde. Und Salz wurde damals gehandelt, eben auch an diesen Orten. Und über Salzstraßen wurde das Salz über weite Strecken transportiert. Weshalb hat das Salz so eine riesengroße Rolle gespielt? Es spielt eine große Rolle im, vor allen Dingen zum Beispiel, im Haltbarmachen von Fleisch. Wenn ich Fleisch einlege in Salz, wird es haltbar, also es konserviert. Daran sehen wir aber auch schon, dass eben das, dieses Natrium eine völlig andere Geste in sich trägt als das Kalium. Das Kalium, was eben ganz dem Lebendigen zugewendet ist. Und auf der anderen Seite das Natrium, das eben in diese Erstarrung hineingehen will. Wir leben jetzt in einer Welt, wo wir ein Übermaß an Natrium haben. Gleichzeitig ist unsere Ernährung immer gemüseärmer geworden im Verhältnis zu letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das heißt, das Gleichgewicht hat sich verschoben. Wir sind auch von unseren Geschmackseindrücken her an viel mehr Natrium gewöhnt, an viel mehr Salz gewöhnt, an Natriumchlorid, um es hier vollständig zu formulieren. Und durch die ganzen Speisen, die alle übermäßig gesalzen sind, daran haben wir uns gewöhnt. Und so nehmen wir mit unserer Ernährung meistens, wenn wir darauf nicht bewusst achten, viel zu viel Natrium zu uns, viel zu viel Salz zu uns. Und das verdrängt aber auf der anderen Seite, weil da auch ein Gleichgewicht herrscht zwischen diesen beiden großen Kräften, verdrängt es eben auch das Kalium. Und wenn wir das jetzt so sehen, aha, das Natrium, vor allen Dingen eine Substanz, die im Tierreich vorkommt und bei den Menschen vorkommt, also dort, wo wir es mit beseelten Wesen zu tun haben, und das Kalium auf der anderen Seite eine Substanz, die eben in der Lebendigkeit der Pflanzenwelt vorkommt, dann sehen wir halt auch hier wieder diese große Polarität zwischen diesen beiden großen Substanzen. Und das ist auch der Hintergrund, weshalb ich sage, dahinter stehen Weltenkräfte. Weil die Weltenkräfte, die hinter dem Pflanzenreich stehen, sind ganz andere Weltenkräfte, die hinter dem Tierreich stehen oder hinter dem Menschenreich. Und diese Weltenkräfte bedienen sich jetzt wiederum eben des Kaliums und des Natriums, um erschaffend auf der Erde tätig zu werden. Wenn wir jetzt unser Leben aber von einer pflanzenbasierten Kost hin zu einer fleischbasierten Kost verschieben, beziehungsweise auch wenn wir Kartoffelchips oder Pommes essen und diese viel zu sehr salzen, dann führt das auf der anderen Seite unweigerlich dazu, dass wir eben nicht nur zu wenig Gemüse zu uns nehmen, das ist der eine Aspekt, aber wir haben eben auch einen Mangel an Kalium, und um das Kalium soll es ja in diesem Video eben gehen. Das Gleichgewicht von Natrium, Kalium und Magnesium noch dazu spielt auf der anderen Seite aber eine ganz große Rolle auch bei der Herzaktion, bei der einzelnen Muskelkontraktion des Herzmuskels. Und wir sehen sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel Herzrhythmusstörungen besser werden, wenn wir den Kaliumspiegel etwas anheben. Wenn wir auch meinetwegen Vorhofflimmern, paroxysmales Vorhofflimmern, das also zeitweilig auftritt, auch das wird besser, wenn wir den Kaliumspiegel etwas anheben. By the way, was ich hier sagen will oder erinnern will, ist, dass wir in Kürze wieder eine Online-Sprechstunde haben werden zum Thema Vorhofflimmern. Ich schaue mal eben nach. Das wird sein am 12. Dezember abends. Unter diesem Video findest du auch dazu einen Link. Dieser Hinweis ist eben ganz enorm wichtig, dass eben ein zu niedriges Kalium häufig eben auch diese kardialen Probleme hervorruft. Das Problem ist dabei, dass die übliche Elektrolytbestimmung im Serum, die normalerweise beim Arzt durchgeführt wird, hier einem falsche Ergebnisse liefert. Warum? Weil das Zellinnere ist sozusagen durchströmt von Lebendigkeit, von pflanzlicher Lebendigkeit. Dort finden ja auch die ganzen Aufbauprozesse statt. Das Zellinnere ist kaliumreich. Das Milieu außerhalb von der Zelle ist natriumreich. Dieses Gleichgewicht wird übrigens hergestellt über die sogenannte Natrium-Kalium-ATPase, ein energieverbrauchendes Enzym, das sozusagen permanent dabei ist, Kalium in die Zelle hinein und Natrium aus der Zelle heraus zu befördern. Weil zu viel Natrium in der Zelle eben schädlich wird. Es führt übrigens dazu, wenn wir jetzt einen Herzmuskel haben, der Schäden hat, wo eben auch diese Natrium-Kalium-ATPase nicht mehr richtig funktioniert, kommt es zu einer Akkumulation von Natrium in der Zelle und das wiederum fördert dann zum Beispiel chronische Entzündungsprozesse und auch eine Fibrosierung, also einen bindegewebigen Umbau des Herzmuskels. Wenn wir jetzt eben das Kalium messen wollen im Blut, dann wird eben für gewöhnlich das Kalium gemessen im Serum. Das ist eine einfache, billige und schnell durchzuführende Methode. Dadurch wissen wir aber nicht, wie viel Kalium wir in der Zelle innen drin haben. Um hier leichter ranzukommen an diesen Wert, das ist nicht so ganz einfach, an den intrazellulären Kaliumwert heranzukommen, gibt es eben ganzheitliche Labore, die bieten eine sogenannte Vollblutmineralienanalyse an. Das heißt, sie schauen im gesamten Blut nach, wie der Kaliumgehalt ist. Das heißt, die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, werden sozusagen, ich sag mal in salopp, kaputt gemacht und dann tritt das Kalium heraus und dann haben wir quasi eine Gesamtübersicht über das Kalium und zwar sowohl von intrazellulär, also von in der Zelle, als auch von extrazellulär, also von außerhalb von der Zelle. Und da zeigen sich dann eben sehr häufig Kaliummangelzustände, weil eben im Verhältnis gesehen zu wenig Kalium von innerhalb der Zelle herausgesetzt wird in die Gesamtbetrachtung. Selbstverständlich muss bei dieser Messung der Gehalt an roten Blutkörperchen natürlich in die Rechnung mit einfließen, weil je mehr rote Blutkörperchen ich habe, umso mehr kaliumreiche Zellen habe ich natürlich in meiner Blutprobe. Das sei nur by the way gesagt. Von daher, einige Labore bieten das auch an, die absoluten Messwerte und die relativen Messwerte, die relativen Messwerte im Verhältnis gesetzt zu dem Hämoglobin der Blutprobe. Aber das ist nur nebenbei gesagt. So, wenn wir es also unter diesem Fokus betrachten, sehen wir eben sehr häufig diese Kaliummangelzustände, diese relativen Kaliummangelzustände. Während häufig in der gewöhnlichen Blutprobe es zu einem scheinbar zu hohen Kalium kommt. Weshalb? Wenn ich nämlich beim Abziehen des Blutes, bei der Blutabnahme zu schnell ziehe, dann verwirbelt das Blut bei dem Durchfließen durch die Nadel. Und es kann passieren, dass jetzt hier bei diesem Prozess die roten Blutkörperchen sich auflösen, gesprengt werden gewissermaßen und ihr Kalium freisetzen. Wir nennen das dann, dass die Probe hämolytisch ist. Ja. Und eine hämolytische Blutprobe, aber das sieht man nicht unbedingt. Das muss nicht sichtbar sein mit dem bloßen Auge. Eine hämolytische Blutprobe ergibt einen fälschlicherweise zu hoch gemessenen Kaliumspiegel. Der ist eben in Wirklichkeit gar nicht zu hoch. Diesen relativ niedrigen Kaliumspiegel, den wir dann eben sehen, ist eben Ausdruck unseres ganzen Way of Lives. Das hat eben nicht nur etwas zu tun mit der tierischen Ernährungsweise. Das kommt sogar auch vor bei Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Sondern es ist eben auch Ausdruck von dieser ganzen, ich will mal sagen, seelischen Überlastungssituation, die wir hier haben, vor allen Dingen eben auch in der westlichen Welt. Wie es in anderen Erdteilen ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, dazu habe ich keine Vergleichsdaten. Aber hier bei uns ist das zweifelsohne ein riesengroßes Problem. Das wäre nochmal ein extra Thema, das zu betrachten. Und ich sagte das ja eben schon, wenn wir Kalium zuführen, führt das eben auch dazu, dass es uns häufig vom Herzrhythmus her besser geht. Und ich will dazu eine kurze persönliche Anekdote erzählen. Ich bin früher, das heißt vor Corona und vor meiner großen Herzklappenoperation 2019, da war ich ja noch robuster auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, muss man ganz schlicht und ergreifend sagen, war die Deutsche Bahn auch zuverlässiger als heute. Es war ja eine Zeit gewesen, das ist jetzt 10, 15 Jahre her, wo eine Verspätung eines Zuges eher die Ausnahme war und nicht die Regel wie heute. Und so habe ich es häufig so gemacht, dass ich bis freitags mittags gearbeitet habe in der Praxis, schon meinen Koffer mitgebracht habe in die Praxis und dann direkt von der Praxis aus mittags zum Bahnhof gefahren bin und dann zu irgendeiner Tagung nach Süddeutschland und dann am Sonntagnachmittag nach Hause gefahren bin, alles mit dem ICE. Dann kam ich an im Hotel. Ja, meistens diese Hotels, wo auch Tagungen stattfinden, sind ja meistens auch WLAN verstrahlt und so weiter und diese ganze Elektrosmog überall und überhaupt auch. Natürlich war es auch wahnsinnig anstrengend gewesen, eine ganze Arbeitswoche, dann zack in den Zug und sofort hinfahren. Kurz, Klammer auf, heute mag ich das nicht mehr. Ich würde heute Donnerstag fahren oder Freitag früh. Aber dann lag ich in der ersten Nacht im Hotelzimmer und merkte, dass ich unglaublich Herzrhythmusstörungen hatte. Ich weiß ja von meinem EKG, dass die Herzrhythmusstörungen harmlos sind, aber solche Herzrhythmusstörungen können ja extrem nerven. Und ich hatte so manches Mal mein Kalium vergessen, bin dann am nächsten Morgen in die erstbeste Apotheke gegangen und habe gesagt, ich möchte eine Büchse Kalinor haben, und zwar als Kapseln, Kalinor als Kapseln, nicht als Brausetabletten. Und Brausetabletten rate ich dezidiert ab, weil Brausetabletten viel zu viel Kunststoffe und so weiter damit haben, damit das überhaupt so schön braust und angeblich gut schmecken soll. Ich finde, es schmeckt grauenhaft. Ich nehme dann immer die Kalinor-Kapseln, gibt es in jeder Apotheke, muss man nicht vorbestellen und so weiter. Dann gehe ich halt in die Apotheke und sage, ich hätte gerne Kalinor-Kapseln. Klar, kriege ich sofort, ist auch rezeptfrei. Und dann bitte ich um ein Glas Wasser. Und dann nehme ich 3 Kapseln Kalinor und jedes Mal der Apotheker, um Gottes Willen, das dürfen Sie nicht machen, Sie dürfen nicht so viel Kalium auf einmal nehmen. Und dann sage ich, ja, ich bin vom Fach und so weiter. Ich weiß, ich brauche das jetzt und das tut mir gut. Weil die Erfahrung zeigt, 1-2 Stunden später sind die Herzrhythmusstörungen weg. Nun sind vielleicht 3 Kapseln Kalinor in der Tat auch ein bisschen viel, aber 1-2 Kapseln Kalinor ist durchaus sinnvoll und das berichten mir ja auch sehr viele Patienten. Und ich will das einmal in einen Vergleich setzen. Wenn ich zu einem Arzt sage, ich nehme 2 Kapseln Kalinor jeden Tag, dann schlagen die meisten Ärzte die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, Gottes Willen, das ist viel zu viel Kalium. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jeden Tag Spinat esse und eine Banane oder 2 Bananen, führe ich unter Umständen durch diese vielleicht etwas seltsame Ernährungsgewohnheit viel mehr Kalium zu mir. Das heißt, jemand, der bewusst sehr viel Gemüse isst, beispielsweise Gemüse und Obst, der führt sehr viel Kalium zu sich. Unter Umständen viel mehr, als in 2 Kapseln Kalinor drin ist. Und wenn ich das einem Arzt erzähle, zum Beispiel auch einem Kardiologen, dann wird er sagen, ja, Gemüse, das ist gesund fürs Herz, das machen Sie mal weiter. Oder er wird sagen, das interessiert mich nicht, machen Sie ruhig weiter, ist unwichtig. Aber halt, Moment mal, das ist unter Umständen eine viel größere Menge an Kalium, als ich das zu mir nehme im Rahmen einer solchen Kapsel. Also man kann sich grob merken, in einer Kapsel Kalinor ist so viel Kalium drin wie in einer Banane. Ja, und früher, ich meine, also Bananen sind insofern ein Problem, weil Bananen zu viel Fruchtzucker enthalten und damit wiederum auch eine Steatosis hepatica, also eine Fettleber unterstützen können. Das kann ich umgehen, indem ich eine Banane esse und mich danach sofort körperlich betätige. Dann habe ich das Problem nicht. Aber wenn ich reine Banane esse und auf dem Sofa sitzen bleibe und mir die Sportschau angucke, anstatt mich selber sportlich zu betätigen, dann habe ich in der Tat ein Problem mit Fruchtzucker. Aber keiner wird auf die Idee kommen und sagen, oh, Sie haben jetzt zwei Bananen gegessen, Sie haben jetzt zu viel Kalium zu sich genommen. Oder Sie haben jetzt eine ordentliche Portion Spinat gegessen, Sie haben jetzt zu viel Kalium zu sich genommen. Aber bei Kalinor soll es ein Problem sein. Also auf diese Diskrepanz will ich hier einmal aufmerksam machen. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es Situationen gibt, in denen es notwendig ist, von dieser Regel auch abzuweichen und das ganze Thema sehr eng unter Kontrolle zu halten. Das ist bei Menschen, die sogenannte kaliumsparende Diuretika nehmen, also Medikamente nehmen, die die Wasserausscheidung fördern über die Niere, aber dabei das Kalium zurückhalten. Bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel Spironolacton. Also wenn Sie ein kaliumsparendes Diuretikum nehmen, dann bedarf das hier einer besonderen individuellen Betrachtung, dann gilt das, was ich hier ausgeführt habe, nicht. Es gilt ebenso nicht für Menschen, die zur Dialyse müssen, also zur Blutwäsche, weil sie ein Nierenversagen haben. Auch dort muss man aufpassen auf den Kaliumspiegel und muss das ganz anders unter Kontrolle halten, ebenso auch bei den Patienten, die kaliumsparende Diuretika nehmen. Also insofern gibt es Ausnahmen, aber jemand, der jetzt auch eher jüngeren Alters ist und halt hin und wieder mal Herzrhythmusstörungen hat oder auch so eine allgemeine Schwäche verspürt, da kann es durchaus sinnvoll sein, sich zu fragen, Mensch, ja, kann ich da nicht mit Kalium etwas unterstützend tätig werden? In diesem Sinne wollte ich mit diesem Video einige Gesichtspunkte darlegen zum ganz spannenden Thema Kalium. Und bespreche es einmal bei der nächsten Gelegenheit mit einem ganzheitlich denkenden Arzt oder Heilpraktiker, wie der dazu steht in deiner individuellen Situation, ob nicht Kalium eine Substanz ist, die hilfreich sein könnte. Bei mir steht Kalium immer auf dem Küchentisch. Mal nehme ich es nicht. Ich mache das sehr davon abhängig, wie die Quote von meiner Herzrhythmusstörung sind. Wenn es mir zu viel wird, nehme ich Kalium, weil ich weiß, dann geht es gleich wieder zurück. Also insofern, ich handhabe es so, für mich sind Herzrhythmusstörungen sozusagen auch ein Anzeiger dafür, dass ich mal wieder auf mein Kalium zu achten habe. Damit haben wir natürlich nicht die vielen anderen Aspekte zum Thema Herzrhythmusstörungen besprochen, wie meinetwegen Q10-Mangel und so weiter. Es sei im Übrigen an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass es ja verschiedene Kurse von mir gibt, auch zum Thema Herzrhythmusstörungen. Auch diese verlinken wir hier unter diesem Video. In diesem Sinne, viel Herzgesundheit, alles Liebe und Gute, dein Markus Peters, dein Herzerklärer.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie Der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.